die zu diesem Gottesdienst gekommen sind, und ich bringe auch liebe Grüße aus der Gemeinde in Husenhofen in Schwäbisch Gmünd. Auch persönlich von Erwin Bayer bringe ich liebe Grüße. Er wurde heute verhindert, hierher zu kommen. Deshalb stehe ich an seiner Stelle da. Ja, zu Beginn der Predigt möchte ich einen Vers vorlesen, den wir in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 finden. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Aus diesem Vers erfahren wir etwas über den Zustand der ersten Gemeinde. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Beständigkeit ist eine Eigenschaft, die zunehmend in unserer Gesellschaft verschwindet. Und ich denke, da sollen wir uns nichts vormachen und ehrlich zu uns selbst sein. Beständigkeit ist eine Eigenschaft, die auch in den christlichen Gemeinden immer weniger zu finden ist. Heute möchte ich über das Gebet sprechen, was hier an der vierten Stelle steht. Man spricht auch hier von den vier Säulen der Gemeinde. Und das Gebet ist eine von diesen Säulen. Und das Thema lautet Vertrauen im Gebet. Wir wollen unser Blickwinkel darauf lenken, wie beten wir? Vertrauen wir, wenn wir zu Gott beten? Und auch bei diesem Thema kommen wir an diese gute Eigenschaft, an der Beständigkeit nicht vorbei. Nun, Vertrauen im Gebet. Was steckt dahinter? Ist das lediglich ein frommer Gedanke, den sich die Christen für sich selbst und für andere ausgedacht haben, um sich selbst und die anderen zum Gebet zu motivieren? In der christlichen Welt gibt es ja viele frommen Begriffe. Die gehen uns leicht von den Lippen, die sind uns allen gut vertraut und leider so gut vertraut, dass wir oft gar nicht daran denken. Vertrauen ist doch etwas Grundlegendes. Ohne Vertrauen können wir nicht leben. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel dazu, was wir auch in unserem Alltag ohne gar nicht auskommen, ohne Vertrauen. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier in diesem Gebäude sitzen, dann vertrauen wir doch darauf, dass der Dach nicht abstürzt. Ja? Wir vertrauen Menschen, die wir gar nicht kennen. Wir vertrauen Menschen, die die Statik für dieses Gebäude berechnet haben. Wir vertrauen Menschen, die dieses Gebäude gebaut haben. Ja? Und so vertrauen wir täglich, wenn wir über eine Brücke fahren oder auf einem Balkon stehen. Wir vertrauen auch darauf, dass auch dort nichts einstürzt. Ich denke, jeder von uns kennt genügend Beispiele des Vertrauens im Alltag, des unbewussten Vertrauens. Wir denken darüber gar nicht nach. Nun, heute geht es um ein bewusstes Vertrauen, Vertrauen Gott gegenüber. Und es geht nicht um einen frommen Gedanken, es geht um ein Vertrauen auf eine feste Zusage Gottes. Gott, der Allmächtige, der alle Fäden in seiner Hand hält, der über alles regiert und der in allem das letzte Wort hat, er selbst sagt uns, seinen Kindern, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen sollen und dass wir im Gebet vor ihm kommen sollen. Und dazu gibt es genug Beispiele in der Bibel, wie die Menschen dieser Zusage Gottes geglaubt und sie in Anspruch genommen haben. Und einige dieser Beispiele wollen wir heute gemeinsam betrachten. Nun zuerst einer dieser Zusagen. Die finden wir in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 7, Vers 7 bis 8. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ein Wort, das man kennt. Es klingt harmonisch und schön und vor allem logisch. Wer sucht, der findet. Wer nicht sucht, der wird es auch nicht finden. Wer bietet, der wird empfangen. Wer nicht bietet, der wird auch nicht empfangen. Und gleich danach, nach diesen zwei Versen, bringt Jesus einige Beispiele über unsere leiblichen Väter. Diese Beispiele mögen uns vielleicht etwas seltsam vorkommen, doch Sinn dieser Beispiele ist, Jesus möchte hier zeigen, dass unsere leiblichen Väter immer darum bemüht sind, ihren Kindern das Beste zu geben. Und danach, im Vers 11, sagt Jesus, wenn schon eure leiblichen Väter bemüht sind, das Beste euch zu geben, wie viel mehr ist euer himmlischer Vater darum bemüht, das Gute euch zu geben? Und die erste Gemeinde hielt an dieser Zusage Gottes fest. Bittet, so wird euch gegeben. Und somit sind wir schon bei dem ersten Beispiel, das Gebet der Gemeinde. Und dieses Gebet finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 12. Apostelgeschichte Kapitel 12. Und dieses Gebet hat eine Vorgeschichte. Ich werde das nur kurz so zusammenfassen. Das finden wir gleich ab dem ersten Vers im Kapitel 12 Apostelgeschichte. Nachdem König Herodes den Jakobus, den Bruder des Johannes, getötet hat, sah er, dass es den Juden gefiel. So nahm er auch den Petrus gefangen und gedachte, mit ihm dasselbe zu tun. Nun versuchen wir uns für einen Moment an die Stelle von Apostel Petrus uns zu versetzen. Der Herr hat es ja vorhergesagt, dass ich für ihn sterben werde. Und vielleicht ist das ja jetzt soweit. Vielleicht ist jetzt dieser Moment gekommen, dass ich für ihn sterben werde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass uns diese Gedanken, dass uns diese Erinnerung, die der Herr zu uns gesprochen hat, uns durch den Kopf gehen würde. Nun, wie würden wir reagieren? Petrus ist gelassen. Er liegt zwischen zwei Soldaten, gebunden in Ketten und schläft. Es ist interessant, in so einer Situation empfindet Apostel Petrus genauso wie der König David. Erinnern wir uns an die Zeiten von dem König David, wie er im Psalm geschrieben hat, als er auch von seinen Feinden verfolgt wurde. Auch sein Leben war in Gefahr und er war ruhig. Und so schrieb er in dem Psalm 4, Vers 9, ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Jahrhunderte liegen dazwischen, zwischen König David und Apostel Petrus, aber Apostel Petrus empfindet genau dasselbe. Er liegt und schläft. Er vertraut Gott. Auch die Gemeinde vertraut Gott und betet beharrlich für Petrus. Im Vers 5, Apostelgeschichte 12, Vers 5 lesen wir, die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. Die Gemeinde betete unablässig für Petrus zu Gott. Und Gott erhört dieses Gebet und befreit Petrus aus dem Gefängnis. Über diese Befreiung können wir auch hier in Apostelgeschichte Kapitel 12 nachlesen, ab Vers 6. Das war ein Wunder, dass Petrus befreit wurde, der so bewacht wurde. Und dennoch ist er freigekommen, weil die Gemeinde betete, der Herr erhört dieses Gebet. Und das Interessante ist, als Petrus an der Tür klopfte, hinter der immer noch die Christen für ihn gebetet haben, glauben Sie nicht, dass Petrus auf dem freien Fuß steht. Und diese Stelle möchte ich vorlesen. Die finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 12, Verse 13 bis 16. Apostelgeschichte 12, Verse 13 bis 16. Als Petrus an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freude, sondern lief hinein und berichtete ihnen, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sagten zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber bestand darauf, es wäre so. Da sagten sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie aber öffneten, sahen sie ihn und erschraken. Sie beteten unablässig und beharrlich zu Gott für Petrus. Und als er da vor der Tür stand, glaubten sie nicht, dass Gott so schnell ihre Gebete erhört hat. Eine wunderbare Erfahrung, denke ich, die ihr Vertrauen zu Gott enorm gestärkt hat. Und die Gemeinde Jesu Christi hielt auch weiterhin am Gebet. Und diese Verbundenheit mit dem Herrn half ihnen in weiteren Nöten und in weiteren Verfolgungen. Und an dieser Stelle frage ich mich persönlich und frage ich uns als Gemeinde Jesu Christi, ist es uns heute auch noch so wichtig, diese Verbundenheit mit dem Herrn? Wir leiden nicht, wir befinden uns nicht in einer Verfolgung, wir erleiden vielleicht keine großen Nöten. Und dennoch, die Frage gilt, ist uns diese Verbundenheit mit dem Herrn heute genauso wichtig? Es ist nicht lange her, da hatten wir bei uns in Husenhofen in der Bibelstunde über das Gebet Jesu in Gethsemane nachgedacht. Jesus wusste, nur in einigen Stunden werde ich von den Menschen verurteilt und ans Kreuz genagelt. Von den Menschen verurteilt und ans Kreuz genagelt. Jesus wusste, die Sünde der ganzen Welt werden auf ihn in diesem Moment lasten. Auf ihn, der sündlos war. Aber nicht das war vielleicht das Schlimmste für Jesus. Das Schlimmste war, Jesus wusste, in diesem Moment wird er von seinem Vater verlassen. Stellen wir uns vor, Jesus und sein Vater, sie sind eins. Und in diesem Moment wird er von seinem Vater verlassen. Und dieser Gedanke, die nahm ihn den letzten Mut. Und wir lesen auch in den Evangelien, wie Jesus rang im Gebet, wie er gekämpft hat im Gebet. Und er bat den Herrn, seinen Gott, wenn es möglich ist, möge diese Kelch an mir vorübergehen. Und dann sah er seine Jünger schlafend und er wusste, er muss diesen Weg gehen. Und das Gebet dort in Gethsemane hat ihm Kraft verliehen. Für Jesus war es klar, ich muss diesen Weg gehen, und deshalb betete er noch heftiger und er wurde gestärkt. Er stand auf und ging diesen Weg. Ja, in unserem nächsten Beispiel geht es um Georg Müller. Georg Müller lebte im 19. Jahrhundert. Georg Müller, anders auch Vater der Weisen genannt, wurde durch Gottes Führung und Gottes Gnade zu einem großen Beispiel des Glaubens und des Vertrauens. Er und seine Ehefrau lebten das Vertrauen auf Gott in ihrem Alltag wirklich aus. Ihr Leben war ein Zeugnis dafür, dass Gottes Zusagen niemals vergehen. Was Gott verspricht, das hält er auch. Und noch bevor sie, wir wissen ja, wahrscheinlich wissen die meisten von uns, dass er bekannt wurde durch die Gründung von Kinderheimen und durch die Betreuung von Kinderheimen, von Kindern. Und noch bevor er und seine Frau die Kinderheime gegründet haben, hat Georg Müller in einer kleinen Gemeinde gepredigt. Und in der Gemeinde haben die Mitglieder für die besseren Plätze bezahlen müssen. Das mag uns etwas seltsam vorkommen, doch anscheinend gab es damals in mehreren Gemeinden diese Sitte, für die besseren Plätze zu bezahlen. Somit wurden die Pastoren bzw. auch die Prediger finanziert. Die Eheleute Müllers fanden das falsch und sie sahen das aus diesem Grund falsch, weil sie in Jakobus Kapitel 2 lasen, dass man keinen Unterschied machen solle. Ich denke, wir kennen diese Bibelstelle in Jakobus Kapitel 2, Verse 1 bis 4, wo uns erklärt wird, dass wir keinen Unterschied machen sollen, kein Ansehen der Person. Und so schaffen sie diese Regelung ab. Und somit verzichtet Georg Müller auf seine Bezahlung. Und diese Lebensweise führte sie zu einem Gebetsleben. Und mit der Gründung der Kinderheime, was dann später stattfand, wird dieses Gebetsleben noch viel intensiver. Denn sie lebten tatsächlich wortwörtlich aus der Hand Gottes. Es kam immer wieder vor, ich weiß nicht, wer schon von Georg Müller gelesen hat, es kam immer wieder vor, dass die Kinder schon zum Tisch saßen und sie für die Speise gedankt haben, die eigentlich noch gar nicht vorhanden war. Sie hatten diesen Glauben und dieses Vertrauen zu Gott, für die Speise zu danken, die noch gar nicht da war. Und Gott gab ihnen Speise. Wir würden in biblischer Sprache sagen, Gott gab ihnen Speise zu rechter Zeit. Das lesen wir auch in den Psalmen. Und die Eheleute Müllers, die erlebten das nicht nur aus den Psalmen, die erlebten das in ihrem Leben und das tagtäglich. Auch im weiteren Verlauf ihres Dienstes waren es anstehende Reparaturen oder andere Nöte. Sie haben alles im Gebet vor Gott gebracht. Und ich denke, das Beispiel von den Geschwistern Müllers ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man im Vertrauen auf Gott dienen und leben kann. Sie bauten ihr Dienst nicht auf ihre Geschicklichkeit, nicht auf ihre Klugheit. Sie bauten ihren Dienst auf altbewährten Werten und Prinzipien im Vertrauen auf Gott. Wie steht es um unser Vertrauen Gott gegenüber? Zu Beginn habe ich ja diesen kurzen Beispiel erwähnt, dass wir in unserem Alltag oft unbewusst vertrauen. Aber wem vertrauen wir bewusst? Wem vertrauen wir bewusst? In der Regel vertrauen wir uns dem Menschen bewusst an, von dem wir wissen, er hat gute Absichten mit uns. Er führt nichts Böses im Schilde. Wir vertrauen demjenigen, den wir gut kennen. Und an dieser Stelle dachte ich, es geht ja auch heute um Gebet. Und Menschen, die aus ihrer Verzweiflung, in ihrer Not zu Gott beten, sie vertrauen auch, obwohl sie Gott noch gar nicht kennen vielleicht, aber die vertrauen auch, dass Gott ihr Gebet erhört und ihnen helfen wird. Und es ist auch nicht selten so, dass Gott Menschen hilft, die noch nie zu Gott gebetet haben, die auch nicht Gottes Kinder sind. Gott erhört diese Gebete. Es ist nicht selten so. Er hilft ihnen. Doch diese Menschen beten dann einfach hin und wieder, in größeren Abständen vielleicht sogar, nur dann, wenn sie brauchen. Man kann hier vielleicht von einem Gebet nach Bedarf sprechen. Man kann hier von keinem Vertrauen sprechen. Hier entsteht keine Beziehung, denn sobald Gott ihr Gebet nicht erhört, da können wir von keinem Vertrauen sprechen. Da vergessen sie und zweifeln sie an den liebenden Gott. Ein beständiges Gebetsleben trägt dazu bei, dass unser Vertrauen zu Gott wächst. Und daraus entsteht eine gute Beziehung. Wir machen Erfahrungen mit Gott. Es können Erfahrungen sein, dass wir uns auf dem siebten Himmel befinden, weil Gott unsere Gebete erhört hat, weil Gott Unmögliches aus unserer Sicht vollbracht hat. Es können aber auch Erfahrungen sein, die uns in die tiefste Verzweiflung bringen, weil wir der Meinung sind, Gott hat unser Gebet nicht erhört. Und nicht selten fragen wir uns, warum? Warum erhörst du nicht mein Gebet, Gott? Und genau an dieser Stelle muss ich immer wieder, wenn mir sowas passiert, an das Wort aus dem Römerbrief, Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 denken. In Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 steht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Um Gott zu vertrauen, müssen wir nicht immer alles verstehen. Es genügt zu wissen und zu vertrauen, das passiert mir zum Besten. Es sind nur wenige Wochen her, da musste ich persönlich diese Erfahrung machen. Seit einigen Monaten bete ich für ein Anliegen, das für mich persönlich sehr wichtig ist. Und jedes Mal fügte ich hinzu: Herr, wenn du das anders siehst, führe mich deinen Weg. Und so ist das angetroffen. Der Herr will offensichtlich mich einen anderen Weg führen, als ich es mir gewünscht habe. Ich verstehe das nicht. Und dementsprechend war ich enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht. Doch letztendlich musste ich mich demütigen und zwar mich demütigen, wissend, der Herr weiß am besten, was für mich besser ist, wie mein Weg weitergehen soll. Aber ich hatte zu kämpfen. Ich hatte zu kämpfen, ich musste mich zurücknehmen, um nicht selbst etwas zu unternehmen. Denn schließlich, warum habe ich auch gebetet, Herr, führe du mich so, wie du es für richtig hältst. Und ich muss bekennen, nachdem ich mich gedemütigt habe, und das ist manchmal nicht einfach zu erklären, aber nachdem ich mich gedemütigt habe, hatte ich Frieden in meinem Herzen. Denn ich wusste, mein Vater weiß besser, was für mich am besten ist. Nur in meinem Fall war es wirklich nichts Dramatisches, nichts Tragisches. Ich kann weiter damit leben. Doch nicht selten müssen wir, Kinder Gottes, den Willen Gottes akzeptieren, das mit viel Leid und Schmerz verbunden ist. Und vielleicht hat einer oder der andere das selbst erlebt. Und gerade da fragen wir uns wiederum, warum. Die Geschichte über Hiob ist unser nächstes Beispiel. Die Geschichte über Hiob ist wie ein Lehrbuch über das Vertrauen zu Gott. Es ist kein Lehrbuch, es ist ein poetisches Buch. Aber nicht selten lesen wir gerade in diesem Buch, um unseren eigenen Schmerz zu verarbeiten. Denn gerade in diesem Buch können wir viel über das Vertrauen lernen. Zu Beginn sehen wir Hiob in der Blüte seines Lebens. Ein Mann, der alles hat, der für viele ein Vorbild ist, weil seine Weisheit und sein gottesfürchtiges Leben nicht nur bei Menschen angesehen ist, sondern auch bei Gott. Durch Satans List wird ihm alles genommen. Doch er klagt Gott nicht an. Er nimmt es hin, wissend, alles, was ich hatte, habe ich von Gott bekommen. Und Gott hat das Recht, mir das wiederzunehmen. Gott gibt uns liebe Menschen an unserer Seite, aber er gibt sie uns nicht für die Ewigkeit. Er gibt sie uns für eine begrenzte Zeit, für die wir dankbar sein können. Und wenn das geschieht, dass diese Menschen uns genommen werden, dann leiden wir. Und wir verstehen nicht, warum geschieht das so. Und je länger die Not und das Leiden andauert, desto schwieriger ist es für uns, das zu verstehen. Und das bleibt auch dem Hiob nicht erspart. Nach langer Zeit des Leidens hadert auch er mit Gott. Und doch selbst in diesem Hadern vertraut er immer noch Gott. Und so lesen wir im Buch Hiob, im Kapitel 19, Vers 25 bis 27, wie Hiob hier betet: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben, und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich Gott ohne mein Fleisch sehen. Denselben werde ich sehen, und meine Augen werden ihn schauen, und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Und sein Vertrauen wird nicht zuschande, sein Vertrauen wird belohnt. In weiterem Kapitel, Kapitel 41, Vers 12, lesen wir: Und der Herr segnete Hiob danach mehr als zuvor. Hiob hat Gott nicht verstanden, aber er hat Gott vertraut. Nun, Ende gut, alles gut, würden wir sagen. Doch was geschieht, wenn unsere Gebete nicht erhört wurden? Oder wenn wir das so empfinden, dass unsere Gebete nicht erhört wurden? Fangen wir an zu zweifeln, ob das Gebet überhaupt etwas bewirkt? Wer kennt das nicht? Wenn wir beten, haben wir gewisse Erwartungen. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dann hinterfragen wir, dann zweifeln wir. Und besonders dann, wenn wir gut unterwegs sind, wenn wir uns als gute Christen sehen, ich diene dem Herrn, ich folge ihm, ich tue seinen Willen, warum erhört er nicht mein Gebet? Ich denke, besonders in diesen Momenten fällt es uns schwer zu akzeptieren, dass der Herr anscheinend unser Gebet nicht erhört hat. Und so sind wir bei dem nächsten Beispiel, und das ist das letzte Beispiel, Apostel Paulus. Apostel Paulus war ein guter Christ und ein fleißiger Diener. Aber auch er hatte ein Problem. Und er betete zu Gott, er kam vor Gott mit diesem Problem, und das lesen wir in 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7 bis 9, erste Hälfte, schreibt Paulus Folgendes. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was war das wohl für ein Fall? Das wissen wir nicht. Doch dieser Fall in Paulus sorgte dafür, dass er sich in körperlicher Schwäche befand. Und wir lesen im Brief zu Galater, wie er selbst darüber schreibt, Galater Kapitel 4, Verse 13 bis 15, lesen wir, ihr wisst aber, dass ich euch das erste Mal das Evangelium in körperlicher Schwachheit gepredigt habe. Und meine Anfechtung, die ich in meinem Körper erleide, habt ihr weder verachtet noch verschmäht, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, ja wie Christus Jesus. Wie wart ihr da so selig, denn ich bezeuge euch, dass wenn es möglich gewesen wäre, ihr eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben hättet. Paulus spricht von körperlicher Schwachheit. Er spricht von einer Anfechtung, die er in seinem Körper erleidet. Und wenn wir im Vers 15 davon lesen, dass die Galater ihm ihre Augen geliehen hätten, dann können wir davon ausgehen, dass es hier vielleicht um seine Augenschwäche geht, dieser Pfahl in seinem Fleisch. Wissen wir aber nicht genau. Und diese körperliche Schwäche, der hat Paulus offensichtlich sehr gehindert in seinem Dienst, sonst würde er ja so nicht schreiben. Es war ihm also wichtig, dass Gott sein Gebet erhört. Und er hat den Herrn gebeten, ihn davon zu befreien. Doch als Antwort bekam er, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Antwort des Herrn auf die Gebete von Paulus war auch anders, als er sich gewünscht hätte, als er es erwartet hat. Aber Paulus hat seinem Gott vertraut, dass Gottes Reaktion und Gottes Antwort auf seine Bitte das Richtige für ihn ist. Aus diesem Grund konnte er trotzdem weiter dienen und treu im Glauben bleiben. Er lebte im Glauben und im Vertrauen, dass sein Gott das besser weiß, was für ihn besser ist. Die Beispiele, die wir uns heute angesehen haben, zeigen uns, diese Menschen haben eins gemeinsam. Sie führten ein beständiges Gebetsleben. Zu Beginn haben wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 gelesen, sie waren beständig. Und sie waren beständig auch im Gebet. Und diese Menschen führten ein beständiges Gebetsleben. Sie kannten ihren Gott. Und aus diesem Grund konnten sie sich ihm voll und ganz anvertrauen, unabhängig davon, wie Gott auf ihre Gebete reagiert hat. Vertrauen im Gebet ist sehr wichtig für uns Christen. Und das geht nur, wenn wir ein beständiges Gebetsleben führen. Nicht ein Gebet nach Bedarf, hin und wieder, ein beständiges Gebetsleben, in dem wir unseren Gott kennenlernen, in dem wir eine Verbindung zu ihm pflegen, eine Beziehung zu ihm pflegen. Und man muss an dieser Stelle auch sagen, Vertrauen im Gebet bedeutet nicht, dass wir darauf vertrauen sollen, dass Gottes Antwort auf unseren Vorstellungen entspricht. Dass, wenn wir zu Gott beten, brauchen wir nicht immer erwarten, dass Gott das Gebet genau so erhört, wie wir es uns wünschen. Das ist nicht unbedingt Vertrauen im Gebet. Vertrauen im Gebet heißt, ich vertraue, dass mein Vater weiß, was für mich am besten ist. Denn er ist unser Vater, haben wir ganz zu Beginn auch gelesen in Matthäus Kapitel 7. Und er gibt seinen Kindern das Beste. Er ist darum bemüht. Nun vertrauen wir uns ihm an, wenn wir zu ihm beten, dass sein Wille und seine Antwort auf unsere Gebete die bessere Erhörung ist. Dass sein Wille und seine Erhörung die bessere Erhörung ist. Unser Vater im Himmel kennt jeden von uns. Und vielleicht fragst du dich, führe ich ein beständiges Gebetsleben oder bete ich nur hin und wieder? Aber wissen Sie, das Gute ist, Gott möchte uns nicht verurteilen. Er möchte uns dazu motivieren, wenn wir kein beständiges Gebetsleben bis hierher geführt haben, dass wir damit beginnen. Dass wir zu ihm beten, dass wir diese Beziehung zu ihm suchen und dass wir dieses Vertrauen zu ihm aufbauen. Das ist sein Wunsch, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm haben und dass unsere Gebete zu ihm im Vertrauen geschehen. Nun, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass dieses Wort uns erreicht und dass wir auch weiterhin uns Gedanken darüber machen, denn wie ich vorher schon erwähnt habe, das Gebet ist etwas Wichtiges für uns Christen und Vertrauen ist im Gebet ist etwas sehr Wichtiges für uns. Lasst uns das nicht einfach so an uns vorbeiziehen lassen, wenn unsere Gebete nicht erhört wurden. Lasst uns immer in dem Bewusstsein das annehmen, der Herr hat nicht überhört. Der Herr hat gehört und er weiß am besten, was für dich und für mich am besten ist. Amen. Lasst uns noch zum Gebet aufstehen und wer möchte, der kann beten.